BR Heimat. Habe die Ehre.
Grüß Gott und habe die Ehre. Mein Name ist Andreas Estner. Ich freue mich, dass Sie für uns Zeit haben. Der Fasching steuert seinem Höhepunkt zu. Heute in einer Woche ist schon der unsinnige Donnerstag und auch bei uns spielt der Fasching heute eine Rolle. Zu Gast ist unsere Kräuterexpertin Astrid Süßmuth und unser Thema ist heute der Fasching in der Pflanzenwelt. Liebe Astrid, schön, dass du heute da bist. Wir teilen uns jetzt im Moment ein Mikrofon. Jetzt müssen wir ein bisschen zusammenkuscheln. Schön, dass du da bist.
Servus, aber das passt jetzt irgendwie zum Fasching. Das ist so ein richtig faschingsmäßiger Auftakt. Irgendwie muss das so sein. Und außerdem, weißt du, der Pumuckl ist jetzt auch wieder da und das darf irgendwie gerade zusammenpassen, dass der Pumuckl jetzt hier bei uns im Funkhaus rumhupft und irgendeinen Faschingsschmarrn macht. Deswegen, wir zwei heute noch ein Mikro, aber ich glaube, wir kriegen das hier, oder?
Wir kriegen das hier. Und wir steigen jetzt auch direkt ein, nachdem wir jetzt schon so eine schöne Musik gehört haben. Es ist Fasching oder Fastnacht. Es gibt ja beide Begriffe in Bayern. Es ist die närrische Zeit. Und für mich persönlich fängt der Fasching mit dem unsinnigen Donnerstag an und dauert bis zum Faschingsdienstag, obwohl ich ja wirklich nicht so der Wahnsinns-Faschingsmensch bin, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber der Fasching bzw. die Fastnacht beginnt natürlich deutlich früher.
Ja, und das ist eigentlich eine recht lustige Sache auch wieder. Eigentlich fängt der Fasching, der Karneval, am 11.11. um 11.11 Uhr, wo wir natürlich überhaupt nichts machen. Ne? Ja. Aber also gerade in Köln, und das ist das Interessante, das Ganze, das hat natürlich einen tieferen Hintergrund. Erst einmal ist eine recht Zahlenspielerei 11.11.11. Aber wenn man jetzt dieses Motto der französischen Revolution mal als Hintergrund legt, man muss nicht bedenken, dass Köln nach dem Abzug von den Franzosen seit 1815 erst preußisch war und vorher war es französisch besetzt. Also alles sehr französisch geprägt und insbesondere unter der französischen Revolution mit dem Motto Egalité, Liberté, Fraternité. Wenn man es zusammenzirkt, dann heißt es ELF, Elfe. Und deshalb ist dieses Freiheitsmotto, was natürlich gut zu dem Karneval, Fasching dazu passt, dass man irgendwas Neues, Wildes in einer ungezügelten Zeit macht, bevor man ins ernste Fasten geht, dass man nochmal richtig wilde Sachen macht. Da kehrt es zusammen und deshalb ELF, Egalité, Liberté, Fraternité.
Jetzt haben wir gesagt, wir reden heute über Pflanzen im Fasching und beim Fasching fallen mir die roten Nelken ein.
Ja, die roten Nelken hat man tatsächlich schon ganz am Anfang gehabt, um sich als Karnevalisten zu zeigen eigentlich, dass man selber einer ist. Stammen tut es eigentlich als Totenblume vom Blut der Hingerichteten unter der Guillotine in der französischen Revolution und als Protest dagegen. Und da hat man eben dann diese Symbolik übernommen und die ganz humorvoll umdreht zum Karnevalssymbol. Als Symbol des Überlebens, dass man es geschafft hat. Die Nelken, nicht zu verwechseln übrigens mit den Gewürznelken. Die Gewürznelken sind nämlich die Knospen von einem tropischen Baum, dem Nelkenbaum. Der hat aber nichts mit dieser kleinen Gartennelke zum Tor, die man da nimmt, diese roten Nelken. Ich mag es tatsächlich auch gar nicht gern. Eigentlich schauen sie total hübsch aus und stehen schön da im Garten. Aber wenn man es einpflanzt, es schaut wirklich aus, wie wenn man ein Grab gestaltet. Ich hab's schon gehabt, ich hab's mal gekauft, weil ich es so schön gefunden habe im Gartencenter. Und dann habe ich es daheim einpflanzt und habe gedacht, nein, also das gefällt mir jetzt also überhaupt nicht. Also ganz komisch. Als Knopflochnelke, König Charles, ja, jetzt habe ich es richtig gesagt, König, der hat ja also sehr gerne auch eine Nelke drinstecken, immer wieder. Dafür nimmt man dann diese duftlosen Exemplare. Und wer auch übrigens ein großer Nelkenfan war, das war der Goethe. Der hatte mindestens 100 von damals über 800 verschiedenen angebotenen Nelkensorten in seinem Garten. Also interessant. Und dann wurden auch noch neue Züchtungen gemacht für ihn, so Nelkensorten wie Werther oder Götz von Berlichingen. Da können wir überlegen, was das dann für eine Nelke war. aber Nelken sind auch ganz lustige Pflanzen. Gell? Ja. Weißt du eigentlich, was die Nelken im Winter machen?
Nein.
Winterschlaf.
Ah ja,
Wir haben jetzt den Fasching und da
hilft. Aber die Gartennelke, die riecht schon ein bisschen, als wäre die Gewürznelke.
Ja, also ein kleines bisschen riecht sie tatsächlich so, wobei sie jetzt medizinisch nicht unbedingt entsprechend der Gewürznelke desinfizierend ist oder schmerzstillend. Das hat die alles nicht. Aber die hat andere interessante Sachen. Sie wirkt nämlich antiviral, hat man festgestellt, gegen Herpes simplex. Das sind diese Lippenbläschen. Man kann zum Beispiel, das wird manchmal angeboten, Nelkentee, das sind diese Blütenköpferl, die nimmt man eigentlich nur, weil sie recht hübsch sind. Aber diesen Nelkentee, wenn man einen ganz starken Tee aufbraut und dann auf die Lippenbläschen drauftupft, dann kann es auch tatsächlich helfen, wenn man so Lippenbläschen hat.
Wir haben vorher gesagt, in Bayern gibt es vor allem zwei Begriffe, nämlich Fasching und Fastnacht oder Fasnet. Je nach Dialekt wird es unterschiedlich ausgesprochen. Und natürlich gibt es auch noch den Begriff Karneval. Wie sind die Begriffe in Bayern oder in Deutschland eigentlich verteilt?
Ja, das ist eigentlich so, dass in Norddeutschland, also gerade Preußen, das ehemalige Preußen, da heißt es Karneval und bei uns im Süden alles mit Fasching, Fastnacht, Fasnet. Und witzigerweise, ganz oben an der Küste ist es auch der Fasching, also Schleswig-Holstein oder Mecklenburg, da bei Schwerin, die sagen auch Fasching. Das Karneval, das kommt vermutlich von einem mittellateinischen Canem levare, also das Fleisch wegnehmen, auch in Bezug auf die Fastenzeit. Und dieses Fastnacht, Fasching, also der Vorabend der Fastnacht, Fastnacht ist ganz klar, aber Fasching ist wahrscheinlich der Fastenschank, also dass man einfach nochmal alkoholische Getränke vor der Fastenzeit ausgeschenkt hat. Passt ganz gut zum bayerischen Bier natürlich dann wieder, gell? Aber das hat man ja eigentlich sogar dann durchtrunken, kann man sagen. Der Karneval in die großen Städte ist tatsächlich gar nicht so alt. Man hat das ja erst so Mitte des 19. Jahrhunderts angefangen, da recht ausgelassen zu sein, bevor diese entbehrungsreiche Zeit daherkommt, und hat damit dann auch versucht, die Dämonen des Winters auszutreiben. Das ist ja eigentlich überhaupt der Hintergrund, dass man da nochmal laut wird, dass man mit den Schellen rumlehnt, dass man Masken hat. Man will die Winterdämonen rausschmeißen, und dafür hat man eben dann diese Masken aufgesetzt.
Habe die Ehre, und heute beschäftigt uns der Fasching, beziehungsweise beschäftigen uns die Pflanzen im Fasching. Das Winter austreiben, liebe Astrid, hast du gerade gesagt, hängt auch mit dem Fasching zusammen. Es gibt im Rupertiwinkel einen Brauch vom Winter austreiben, das ist das sogenannte Apperschnäuzen. Apper heißt ja schneefrei. Und da stehen Frauen und Männer da, hauptsächlich Männer, aber mittlerweile oder längst auch Frauen, die mit lange Geißeln auf die Wiesen ja einen richtigen Krach machen mit den Geißeln. Sehr kunstvoll, ganz, ganz kunstvoll. Und das ist eine Form des Winteraustreibens, die sehr früh anfängt, nämlich am zweiten Weihnachtsfeiertag, am Stefanitag. Aber das Winteraustreiben, das ist schon ein bisschen früher. Eigentlich geht es eher so nach Dreikönig, oder das Winteraustreiben im Brauchtum, oder?
Eigentlich ist Dreikönig so der Termin, wo es richtig gescheit anfängt, weil da merkt man ja auch, dass auf einmal dann tatsächlich die Sonne länger da ist. Jetzt war gerade Lichtmess eine Stunde länger, aber Dreikönig der Hirschensprung, da sieht man, ja, jetzt die dunkle Zeit ist vorbei, jetzt wollen wir den Rest auch gleich weiter dralamanschieren. Der häufigste Beginn ist tatsächlich nach dem Fasching erst, mit dem Funkensonntag dann. Aber das Frühe ist vor allem da in die Bergtäler, wo einfach ja wenig Sonne reinkommt in der Winterszeit. Und deswegen ist wahrscheinlich auch gerade die Tiroler Fastnacht so bekannt oder wichtig, weil da, wo es eng ist, wo wenig Sonne hinkommt, da schaut man einfach, dass man im Winter loskriegt. Und ich bin einmal also so richtig der Schrocker an Dreikönig, wo ich unten in Tramin war, in Südtirol, und da hat man gar nichts Schlechtes gedacht, gell? Wir sind durch die Straße gegangen, auf einmal kommt da ein Krokodil her und batscht neben mir zusammen. Mein Gott, hat es mich erwischt. Ich habe mit viel gerechnet, gell? Drei Könige, also mit irgendwelchen Könige oder Sternsinger oder was weiß ich, aber oder Weihrauch, den ich auf die Nasen kriege, aber nein, also da war dann ein Krokodil, und das war aber kein Krokodil, habe ich dann gelernt, das ist ein Schnappviech. Das Schnappviech oder Wudele heißt das auch, das ist ein Teil des sogenannten Egetmann-Umzugs, das ist so eine Art Narrenhochzeit, die da gefeiert wird, wo eben diese Schnappviecher daherkommen mit wilden Gesellen und dann auch dem wilden Mann. Und das ist was ganz Spannendes, dieser wilde Mann, diese Vorstellung, das ist eine ganz alte Figur. Der wilde Mann, der grüne Mann, the horned one heißt es auf Englisch. Das ist sowas von wie die Verkörperung der Wachstumskraft, der männlichen Kraft, der Schaffenskraft. Also immer, wenn man davon ausgeht, dass in einem mythologischen Umfeld irgendwas wachsen, stark werden soll, dann ist der Hintergrund dieses Grüne. Hildegard von Bingen hat sogar Grünkraft genannt, ja, dass die Natur jetzt kommt. Und dieser wilde Mann ist da genau ja, der Kulminanzpunkt. Und interessant ist, wie der Utzung ist. Jetzt komme ich nämlich wieder mit den Pflanzen daher. Der hat nämlich über und über einen Behang aus Efeu. Und Efeu ist wirklich die Pflanze, die man den ganzen Winter über sieht. Und jetzt, wenn wir zum Studiofenster ausschauen, da sieht man da drüben auch, die ganze Mauer ist tatsächlich von Efeu bewachsen. Wo ich jetzt natürlich nicht weiter drüber nachdenken mag, ist, dass Efeu besonders gerne, heißt es, an Spukplätzen, an Burgen wachsen. Da sagen wir jetzt nichts dazu. Aber diese Plätze, wo der Efeu ist, die sind eben da wie unten im Hof oft recht schattig. Es ist schattig und der kommt mit wenig Sonne aus und ist dafür das Symbol, auch in der Schattenzeit kann man die Lebenskraft bewahren und kommt dann wieder daher. Apropos Haus, weißt du, was der Efeu zum Haus sagt?
Nein.
Jetzt bleibe ich dann einmal da. Ja, vielleicht muss ich dich jetzt darauf vorbereiten oder die Hörer. Wir haben eine Faschingssendung und da muss ich also schon auch darauf hinweisen, dass man ein paar Witze braucht. Und Pflanzenwitze gibt es überhaupt. Gibt es nämlich auch zum Beispiel auch zum Mais.
Mhm. Zum Mais?
Zum Mais, ja. Woher weißt denn du im Garten, wo der Mais wächst?
Ich weiß nicht.
Am Schatten. Ja, Gott. Also, wie komme ich auf den Mais? Das hat einen Hintergrund. Und zwar hat der Mais auch mit dem Winteraustreiben zum Tor. Und zwar mit den Zirler Türkler. Die Türkler, das kommt von den Türken, von den Türken. Das ist der Mais früher gewesen. Hat man einfach in Tirol Türken dazu gesagt, weil es waren gerade im 19. Jahrhundert ganz, ganz große Monokulturen an Mais. Das kann man sich ja eigentlich vorstellen, wie es aus den 80er Jahren tatsächlich kennen. Ja. Bei uns in Niederbayern, diese ewigen Maisflächen und noch viel größer im Bereich der damaligen Türkei. Da war das einfach eine arme Leute-Nahrung, obwohl es ja erst recht spät aus Amerika rübergekommen ist, hat man das als arme Leute-Nahrung gerade im Mittelmeerraum angebaut, ist sehr proteinreich. Wenn man es richtig zubereitet, kann man sich auch davon ernähren. Man muss nur aufpassen, dass es eben richtig zubereitet wird. Dieses Niacin muss aufgeschlossen werden, weil sonst gibt es nämlich tatsächlich Mangelerkrankungen, das heißt Pellagra, die da auftreten. Und das haben wir erst im 19. Jahrhundert festgestellt, dass der Mais, wenn man ihn nicht beizt vorher vor dem Verzehr, dann eben zu einem Vitamin-B-Mangel führt, mit Demenz als Spätfolge interessanterweise. Aber zurück zum Mais. Er ist also eine ganz wichtige Nahrungsgrundlage gewesen, auch im Inntal. Zirler Berg, kennen wir alle, gell, wenn wir nach Süden fahren. Mhm. Und wo es aber nicht wachsen ist, aus klimatischen Gründen. Er mag es eben warm, der Mais. Das ist oben in Reit. Also wenn man Seelfelder Plateau fährt, dann ist zum Schluss Reit und dann geht der Zürcher Berg runter. Und um die Reiter drum zum Ärgern, haben die ihre Kostüme auf diese wilden Männer, wo es eben tanzen, dass das Frühjahr jetzt bald kommen soll, wo man da mit viel Lärm auch den Winter austreibt, haben sie sich mit den Türkenflitschen umkinkt. Die Türkenflitschen, das sind die großen Bladl von den Maisstangen und haben da Tanz damit. Und das machen die heute immer noch tatsächlich. Mhm. Ein ganz wilder Tanz. Er wird auch manchmal sogar in Reit aufgeführt, gell, aber meistens unten. Und die fangen auch am Dreikönig zum Tanzen
an. Das ist interessant, weil der Mais, der hat im Tiroler Inntal schon eine lange Tradition. Es gibt auch die Perchten im Inntal in der Gegend von Angerberg, habe ich jetzt kürzlich gelernt, die auch in solche Maiskostüme rumlaufen, dann eben aber um den Nikolaustag rum schon. Also das ist ganz interessant. Und der Begriff Türken, den finde ich auch so interessant, weil den gibt es, also bei mir daheim auch, im Oberland, da haben tatsächlich, also meine Großeltern, die Generation, die haben, wie gesagt, ja, früher haben wir ganz viel Türken gegessen. Und das war, ich habe das nicht mehr so kennt und habe gefragt, was das ist. Und haben gesagt, ja, Maismehl, Polenta.
Ja klar, Polenta ist was Gutes.
Hat der Türken geheißen.
Ist was richtig Gutes, aber du hast hoffentlich nicht gedacht, dass es da jetzt dann um die Kannibalen geht. Es wird also schwierig. Weiter zum Fasching. Der nächste Punkt, wann der Winter austreibens Prozess anfängt. Das ist in Fis zum Beispiel, also Fis Lades, wenn man ein bisschen das Inntal Richtung Oberlauf ginge. Da fängt es an am dritten Sonntag nach Dreikönig und zwar mit dem Blochziehen, also mit einem Block ziehen. Und zwar wird der Bloch, das ist so ein 35 Meter langer Zirbenstamm, der steht für den Pflug, der die Felder für die Aussaat aufbricht praktisch und wo dann der Frühling kommt. Der wird dann auf dem Umzug von einem Fuhrmann und die Bärentreiber durchs Dorf gezogen und dann kommen noch ganz viele Schallerer dazu und vorn dran ist immer der Miersmann. Der Miersmann, Moosmann, der wilde Mann, genau das gleiche Prinzip eigentlich wieder, behängt von oben bis unten mit Baumflechten, mit Bartflechten und hinten am Ende vom Stamm ist dann der Schworfteufel, der Schweifteufel, und der macht immer einen rechten Schmarrn, der hupft rum, der tut die Leute Schwarzgesicht ummäuen, also macht einfach einen richtigen Unsinn. Und tatsächlich, das Wichtige ist eben gerade wieder das der wilde Mann, der eben dafür steht, dass jetzt wieder die fruchtbare Zeit kommen wird. Und diese Bartflechte, man kennt es übrigens auch als Behang der Narren aus dem Lötschental, da wo letztes Jahr leider diese große Mure war. Diese Bartflechten sind ganz, ganz spannende Gesellen auch wieder. Schaut ja sehr wild aus, ein Baum, der über und über mit Bartflechten behängt ist. Findet man gerade in dem oberen Immtal relativ viel, weil da aufgrund der geografischen Lage, also mit dem hohen Berg, ist da oft Schnee drin, da regnet es oft ab, gerade im oberen Inntal, hört dann wieder auf, aber es ist oft sehr feucht in die Bergwälder. Und das mögen diese Bartflechten wahnsinnig gern. Die Bartflechten können mehrere hundert Jahre alt werden. Und ich finde das immer so Wahnsinn, die leben über hunderte Jahre mit einem und demselben Baum. Die wachsen ganz langsamer Bartflechte, pro Jahr vielleicht 5 mm an Länge. Da kann man sich vorstellen, wie lange das braucht, bis so eine lange Flechte daherkommt. Und die Bartflechten sind eigentlich keine Pflanzen, sondern das ist eine Symbiose, hat man früher gesagt. Heute nennt man es eher eine Art Käfighuhnhaltung, wo ein Pilz sich eine Grünalge geschnappt hat, die für ihn Photosynthese macht. Man kann da sagen, ja, der Pilz kommt und sagt, ich pass auf dich auf, du Alge, und dafür kriege ich von dir die Photosynthese. Dass die das selber kannte, das ist was anderes, gell? Aber braucht den eigentlich nicht. Aber also die leben zusammen und bilden dann eben diese Bartflechte. Und diese Bartflechte, die wie viele Flechten hat die Eigenschaft, sie kann nur da wachsen, wo es einerseits feucht ist und zum anderen die Luft sehr sauber. In München gab es auch Bartflechten, und zwar so lang, bis der erste Dampfeisenbahn nach München reingefahren ist, da waren die auf einmal alle kaputt. Die braucht also sehr saubere Luft und ist interessanterweise das Heilmittel für eine beschädigte Lunge, für eine angegriffene Lunge. Sie kann die Struktur der Lunge wiederherstellen, die Bartflechte. Sie ist sehr stark antibiotisch, also jetzt gerade bei Erkältungen, bei Husten, bei Bronchitis bis hin zur Lungenentzündung verwendet man Bartflechten als Sirup oder als Tee, wobei die unter Naturschutz stehen, also nicht selber ernten. Sie sind wirklich sehr, sehr selten geworden, einfach deshalb, weil es so furchtbar lange dauert, bis die überhaupt wo einen Platz finden und es eben auch ein Ort sein muss, der frei von Luftverschmutzung ist. Und weil sie so langsam wachsen, ich meine, das ist ja schon so, gell, die wachsen so langsam, dass sogar Ruinen Geduld aufbringen müssen, bis die überhaupt da sind. Gell.
Die Flechten, wundersame Wesen, die im Tiroler Fasching auch als Verkleidung dienen. Es geht um Pflanzen im Fasching. Und gleich schauen wir auf den unsinnigen Donnerstag heute in einer Woche. Das ist Habe die Ehre. Heute ist bei uns wirklich der Pumuckl unterwegs. Jetzt hat er schon wieder irgendeinen Regler bedient. Aber ich muss dazu sagen, wir haben ein neues Studio und müssen uns erst drauf gewöhnen. Es ist alles nicht ganz so einfach, wie man meint. Heute in einer Woche ist der unsinnige Donnerstag, der lumpige Donnerstag, Weiberfasching heißt es auch. Und auch das hat was mit Pflanzen zum tun. Zuerst aber wollen wir mal erfahren, liebe Astrid, was hat es eigentlich mit dem Weiberfasching oder mit der Altweiberfastnacht auf sich? Woher kommt das?
Das ist ein recht alter Brauch eigentlich schon. Schon im Mittelalter hat man das kennt, dass die Frauen genau für einen Tag im Jahr die Macht kriegen. Eigentlich hätten sie an dem Tag alle Gesetze ändern müssen, sodass alles immer die Frauenmacht ist und nur die Männer für einen Tag die Macht haben. Aber das ist wahrscheinlich mit dem kleinen Wunschpumuckl dann zu machen. Aber grundsätzlich war es so, die Frauen haben sie an diesem Tag gegenseitig erst einmal die Hauben vom Kopf gerissen und haben die rumgeschmissen, die haben sie maskiert bis zur Unkenntlichkeit und haben den Haushalt, die Männer und die Kinder überlassen und haben unter sich dann gefeiert. Und was überblieben ist, ist eigentlich nur noch, dass die Männer an unsinnigen Donnerstag an der Weiberfastnacht die Krawatten abgeschnitten werden. Was wahrscheinlich auch immer mehr in Vergessenheit gerät, weil so gut wie niemand hat heutzutage mehr Krawatten, auch wenn ich die jetzt gerade so anschaue.
Das stimmt natürlich.
Und dann gibt es noch die Bezeichnung schmutziger Donnerstag. Und dieses Schmutzige, das hat nichts mit unsauber zum Tor, sondern das kommt von schmotzig daher. Schmotzig, das ist im Alemannischen so viel wie fettig. Und an dem Tag hat man einfach nochmal Fettbachens serviert, weil vor der Fastenzeit, die jetzt dann bald kommt, haben nur alle Vorräte von tierischen Lebensmitteln aufbraucht werden müssen, also Schmalz und Eier. Und an diesem schmutzigen oder schmutzigen oder schmalzigen Donnerstag fängt die eigentliche Faschingszeit dann mit ihm an. Mhm. Und da isst man eigentlich auch erst diese traditionellen Faschingskrapfen. Faschingskrapfen, meistens wird er deutschlandweit Berliner Pfannkuchen genannt. Am verbreitetsten sagt man Berliner. In Berlin sagt man allerdings nur Pfannkuchen. Es heißt manchmal Kreppel oder Puffel oder Fastenkirchler. Bei uns sagt man einfach Krapfen dazu. Das kommt von Krafo oder Haken, weil das hat man früher so als Hackerl aus dem Fett rausgezogen. Und das war ein ganz ursprüngliches Festtags- oder Fastengebäck. Das hat man in der Fastenzeit eben dann gegessen, um die Vorräte aufzubrauchen. Und dann gibt es von 1540 vom Hans Sachs aus Nürnberg den schönen Reim: Ich habe zu Fastnacht euch hierher geladen, dass ihr euch Krapfen holt und Fladen und heute mit mir wollt Fastnacht halten, dem Brauche nach, dem guten Alten. Und der Brauch zum Gebäck war einfach, auf einen Faschingskrapfen einzuladen, wenn man eine Gesellschaft gegeben hat. Und diese Füllung, die da drin ist, die ist recht unterschiedlich. Also die Berliner tut man eigentlich besonders mit einem roten Marmelad füllen. Im deutschen Osten, da mag man eigentlich gerne Pflaumenmus. Die fränkischen Krapfen, da tut man eher so eine Hagebuttenmark oder Hiffenmark eine. Und als Spaß manchmal ein Senf. Und was wir aber hier in Altbayern haben, das ist typischerweise das Aprikosenmarmelade. Also ich finde ja, so ein richtiger, fluffiger Krapfen mit einem Aprikosenmarmelade, das ist schon was ganz, ganz Gutes. Also da lasse ich alle Eierlikör-Krapfen, wie es alles Stinger stehe, wie es alle heißen stehen, wenn der so richtig fein, fluffig ist mit einem Aprikosenmarmelade, das ist schon was Gutes.
Mhm. Aprikosen, die wachsen nicht überall in Bayern.
Nein, die Mengs, die sind sehr frostempfindlich. Mhm. Die blühen ja auch schon ganz früh, also im März schon, und dann schneit es dann nochmal drauf und dann ist jedes Jahr wieder ein Pippern. Ich habe selber eine im Garten, die kriegt dann immer ihr Mantel drüber und dann mache ich doch wieder Blüten kaputt. Das ist immer so eine ganz eine schwierige Angelegenheit. Die mögen es sehr warm. Die brauchen es sehr warm, weil es eben so wahnsinnig früh blühen. Aber es ist tatsächlich schon eine sehr, sehr alte Obstsorte, die die Menschen begleitet. Man hat bei Ausgrabungen in Armenien Aprikosenkerne gefunden, die reichen bis in die Kupfersteinzeit zurück, also ganz, ganz, ganz früh an diesem Übergang. Man weiß, dass Alexander der Große die Aprikosen im antiken Griechenland eingeführt hat, und die sind dann immer beliebter worden, eigentlich da, wo es warm ist, wo es angenehm ist, und die tragen ja auch dieses warme, angenehme, streichelzarte in sich, und der Shakespeare hat dann sogar gedichtet, dass das eine aphrodisierende Wirkung hat, weil es so fein ausschaut, und wenn man zu zweit eine genießt, dann ist man glücklich, so glücklich, wie wenn man einen guten Faschingskrapfen reinbeißt. Der ist dann nämlich auch sehr fein. Und also tatsächlich wirken Aprikosen stimmungsaufhellend, konnte man nachweisen, also eine ganz leicht antidepressive Wirkung, das passt also wirklich ganz gut dazu. Grundsätzlich auch sind sie zellschützend und entgiftend. Es gibt auch Kosmetiklinien auf Aprikosenbasis, also die Aprikosenhaut, die man hat. Das ist gar kein Märchen, sondern das gehört richtiger so. Und aus Aprikosen kann man auch tatsächlich Witze machen.
Mhm. Also?
Ja, was sagt eine Aprikose, wenn es hinfällt?
Ich weiß nicht.
Jetzt brauche ich einen Krapfen zum Verstecken. Ja, okay. Vielleicht wären die Witze doch noch besser. Vielleicht finden auch unsere Zuhörer noch bessere Witze zu unseren Pflanzen. Die dürfen es uns gern schreiben.
Ganz gern, ganz gern. An studio@br-heimat.de. Die Aprikose. In Österreich gibt es es ja öfter, in den tieferen Lagen, in den milden Lagen von Österreich und auch in Niederbayern gibt es die Aprikose. Jetzt haben wir aber von der Aprikose wieder. Also eigentlich auch eine Faschingspflanze, weil es im Krapfen drin ist. Schauen wir zur Klette.
Zur Klette, das ist auch eine ganz spannende Pflanze, die große Klette. Eine Pflanze, die Nähe sucht, ganz ungefragt, wenn man durchgeht.
Ja.
Die bleibt einfach an einem Hänger. Ja, gut. Also die Klette hat man, die hat ganz große Blätter, die Klette. Und das, was man als Kletten selber kennt, sind eigentlich nur die Samen. Die Klette ist ja so ungefähr 1,50 Meter, 2 Meter hoch. Meistens übersieht man es trotz ihrer Größe, weil es irgendwo in einem Unkrautverhau drinsteht.
Ja, die sind immer so ein bisschen versteckt, gell?
Ja, es sind ganz interessant. Es sind oft die wertvollsten Heilpflanzen, die wir haben, die sich gar nicht so richtig zorgen. Wie ein Kirsch, der nervt dann im Garten, dabei wirkt er so gut entwässern, und bei Gicht oder die Klette, die tatsächlich total entgiftend ist, wo man Schwermetalle aus dem Körper ausleiten kann. Wahnsinnig interessant. Sie wächst auch eben in jedem Dreck. Ja. Die hält es aus, das muss man dazu sagen. Und das sind die Ja, das sind diese Orte, wo man nicht genau hinschaut, weil halt da irgend so ein Unkrautverhau ist. Und genau da steht die drin. Mit den riesengroßen Blattl, die können durchaus einen Durchmesser von so 40 cm haben. Und das ist jetzt das Spannende. Man hat diese Blätter im antiken Griechenland tatsächlich schon genommen, hat sie angemalt mit Bleiweiß zum Beispiel und dann aufs Gesicht geklebt. Und zwar als Maskierung für Schauspiele, für Dramen, aber auch um irgendwelche Schutzgottheiten anzubeten, um böse Geister abzuschrecken. Also eine echte Maskenpflanze eigentlich, die man im Fasching verwendet hat. Und diese Verkleidung zum Fasching oder zu Karneval, das ist ja immer was ganz Spannendes. Also wenn man sich verkleidet, dann schaut man ja immer, dass man durch Kostümierung das eigene Aussehen ein bisschen verändert, dass man anders ausschaut als sonst, gell? Und das ist ja verhüllende Schicht, eine Abdeckung, die uns selber auch schützt. Da kann man in andere Rollen schlupfen, da kann man was, einen anderen Charakter haben. Und diese Masken tatsächlich, die gibt's eigentlich nachgewiesen schon seit der Steinzeit, dass die Menschen das machen. Sich mit irgendwas verhüllen, was anders darzustellen. Und gerade im antiken Griechenland war das eben ganz, ganz wichtig, dass man sich damit anders zeigen hat können und damit auch an die Öffentlichkeit gegangen ist.
Vielleicht auch eine Flucht aus dem Alltag?
Auf jeden Fall. Also besonders schön sind ja diese venezianischen Frauenmasken, die richtig gehende Blumenmasken manchmal waren. Also es sind nicht nur diese großen venezianischen Masken, die man heute kennt, sondern es waren oft ganz aufwendige Stickereien aus frischen Blüten, die man angezogen hat. In Venedig waren die Masken früher tatsächlich für Frauen einmal verboten. Soziale Kontrolle, weil da kann ja eine sowieso machen, was will. Und da haben eben Frauen begonnen, sich Blüten aufs Gesicht zu legen, um sich ein bisschen zu verhüllen. Ja, gegen ein Blütchen kann ja keiner was haben. Also auch eine schöne Sache. Und ich finde es ja immer noch interessant, warum verkleidet sich jemand als ganz bestimmt etwas anderes, ja. Das ist immer so ein Ausdruck von einem Wunsch, dass man was anders ist, dass man andere Rolle sein will, dass man andere Identität haben will. Eine Flucht aus dem Alltag kann es sein. Und warum also auch dann einmal nicht als Pflanze? Zum Beispiel, ja.
Als Pflanze.
Also, als Rose, wenn man sich verkleidet, kann man vorstellen, so steht für Liebe und Romantik. Und wenn es mich recht ärgert, dann komme ich das nächste Mal als Kaktus. Aber der piekt, also das kann man sich sehr einfach vorstellen. Also eine Pflanzenverkleidung, das ist was sehr Schönes, das eigentlich eine tiefe Symbolik drin hat und das passt zu den allermeisten dieser Verkleidungen.
Wir waren gerade beim unsinnigen, beim lumpigen Donnerstag, ein kraftvoller Auftakt für den Fasching und danach kommt dann der russige Freitag und der ist früher nicht so ausgelassen gefeiert worden, als wird der Donnerstag.
Nein, der russige Freitag, das war eigentlich eher so der Innehaltenstag. Das ist wieder der Kirchenkalender, der dahinter steckt. Es ist schließlich immer noch ein Freitag und am Karfreitag ist ja Jesus Christus gestorben. Und deshalb am Freitag, das ist so ein kleiner Fastenabend. Da ist man ruhig und man denkt schon an die Zeit, die danach kommen wird, die Fastenzeit. Das ist gar nicht so die große Feierlichkeit. Das habe ich eigentlich früher so als in Teenager-Zeiten, bei ausgelassenen Faschingszeiten, da habe ich mir gedacht, das hat mich immer gewundert, warum eigentlich wird am Freitag im Fasching nicht so viel gefeiert, sondern dann am Montag oder am Donnerstag, weil das war ja so praktisch eigentlich vor dem Wochenende, dass man feiern kann. Mhm. Und tatsächlich ist der Grund eben, dass man ein bisschen da innehält aus kirchlichen, christlichen Gründen. Man hat in Oberschwaben, in Vorarlberg, den Tag früher auch Bromigen-Freitag nennt. Das war nämlich ein Tag, an dem die Burschen, die Mädel, das Gesicht mit Ruß und Brombeeren geschwärzt haben. Das haben wir wieder so ein bisschen im Vorgriff auf den Aschermittwoch. Und ja, Brombeeren kennt man sehr färbend. Also wenn man es pflückt, dann hat man nachher meistens recht rote, dunkle Hände.
Längere Zeit,
da weiß man genau, was einer da hat. Gell? Also so alibimäßig kann man sich da gut drauf zurückziehen. Aber dieser Freitag als Faschingstag, der ist schon eher mit Bedacht zu sehen. In Böhmen sagt man zum Beispiel, dass die Frau Hille nochmal umgeht, also die Frau Holle, die Spinnerin, ein Rückgriff auf die Rauhnächte. Und wenn irgendwo im Haus dann nicht abgesponnen ist, dann wischt sie mit den mit den Flachsen den Hausboden ab.
Weil der Winterzeit war früher die Zeit, des Spinnens, Flachsspinnen, Schafwolle-Spinnen.
Genau, und da war es dann auf
so
einmal
wieder. So um diese Zeit hat es fertig sein müssen.
Und da gibt es natürlich dann die entsprechenden Bräuche dazu.
Interessant ist, dass auch die Kartoffel mit dem Fasching bzw. dem Karneval verbunden ist, nämlich mit einem italienischen Kartoffelgericht, mit den Gnocchi.
Ja, das ist auch was ganz Spannendes. Und zwar, da gibt es den Freitags Gnoccolaro heißt das, ein altes Volksfest, das in Verona entstanden ist. Und zwar war 1531, dann nach einer Hungersnot, ein großer Volksaufstand. Dann ist es noch schlimmer geworden, weil feindliche Truppen gekommen sind und die Etsch ist übergangen. Und einige wohlhabende Bürger haben sich dann entschieden, die Ärmsten auf ihre Kosten mit Gnocchi zu versorgen. Und da hat man dann begonnen, diesen Freitag, diesen Faschingsfreitag, an dem das das erste Mal ausgeteilt worden ist, weiterhin miteinander zu begehen. Und dieses Miteinander zu essen, das da tatsächlich zelebriert wird, das Teilen mit anderen, so ein bisschen eigentlich fast St. Martins-mäßig, man teilt was, indem dass der Wohlstand und das Wohlbefinden für alle zurückkommt. Das finde ich eigentlich was sehr Schönes. Und die Kartoffel, das ist deswegen auch spannend, weil das war ja damals eigentlich was relativ Neues. Also wenn man sagt, um 1531 ist es entstanden, das ist eine Zeit, da gab es vielleicht noch gar nicht so verbreitet Kartoffeln. Das ist ganz neu gewesen. Man hat eigentlich den ersten richtigen Kaufbeleg für Kartoffeln erst 1573 in Sevilla gefunden. Das heißt, es war eigentlich eine besonders wertvolle Speise, die da diese Wohlhabenden verteilt haben. Also ganz was Besonderes.
Sehr interessant. Pflanzen im Fasching, das ist heute unser Thema. Und als nächstes schauen wir dann auf den Nelkensamstag. Heißt der bei uns auch so?
Nein, das ist, glaube ich, nicht von uns, oder das ist nicht direkt von uns. Das ist eher im Nordwesten von Deutschland, wo man so dazu
sagt. Das ist ganz interessant, weil die Tage ja überhaupt. Der Sonntag hat auch eine Pflanzenbezeichnung.
Aber die verraten wir erst nachher.
Genau.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Wenn Sie gerade eingeschaltet haben, zu Gast ist heute unsere Pflanzenexpertin Astrid Süßmuth. Und bei uns dreht sich heute alles um Pflanzen im Fasching. Das ist Habe die Ehre am Donnerstag, eine Woche vor dem unsinnigen Donnerstag. Wir schauen auf den Fasching und unser Thema ist heute Pflanzen im Fasching. Liebe Astrid, vorher haben wir schon angekündigt, dass wir jetzt auf den Nelkensamstag schauen. Was hat es mit dem Nelkensamstag auf sich?
Der Nelkensamstag, das Nelken kommt wieder von dieser Karnevalszeit eigentlich einfach als Symbol, dass jetzt diese richtig harte Karnevalszeit beginnt mit dem Karnevalsfasching. Deswegen ist die Bezeichnung Nelkensamstag eigentlich eher im norddeutschen, nordwestdeutschen Raum zu finden. Wo es aber auch dazu passt, eigentlich, das ist in Südfrankreich und zwar in Nizza. Da findet nämlich an diesem Faschingssamstag immer die Bataille de Fleurs statt, also die Blumenschlacht. Das ist ein Karnevalsumzug und dabei werden Sträuße von Nelken, Mimosen, Lilien, Rosen und Gänseblümchen, also in dem Fall die spanischen Gänseblümchen, und das Volk geworfen. Da kommen mehr als 1 Million Besucher jedes Jahr. Das ist ein Umzug, der geht tatsächlich auf das Jahr 1876 zurück. Und das ist sowas, wie man es immer für den Valentinstag schon annimmt. Tatsächlich, das ist eine Idee gewesen, um die Blumenproduzenten von Nizza ein bisschen wieder ins Rampenlicht zu stellen und den Umsatz anzukurbeln. Mhm. Tatsächlich eine Marketing-Gag, eine Marketing-Idee. Und da haben sich eben die Blumenproduzenten mit einem Künstler und Schriftsteller, Alphonse Cara hat der geheißen, zusammengetan und überlegt, wie sie das Ganze gestalten. Und der kam eben darauf, dass man eine Parade mit Blumen geschmückten Wägen machen kann. Und dieses Schmücken von den Wägen, also für einen Wagen, braucht man 40 bis 50 Stunden Arbeit. Und es sind etwa 100.000 Einzelblüten pro Wagen, die da durchfahren. Und diese Blumen stammen früher vor allem aus Wildsammlungen und heutzutage wird das von lokalen Produzenten angebaut oder gesammelt. Und die wichtigsten Blumen dabei sind tatsächlich die Mimosen, wobei die Mimosen sind keine echten Mimosen, sondern das sind die Blütenzweige der Silberakazie. Das ist ein Baum, der ist erst im 19. Jahrhundert bei uns richtig eingeführt worden oder in Südeuropa eigentlich, stammt aus Australien, Tasmanien, er braucht es also sehr warm. Und das ist aber das, was man als richtiger Duft des französischen Provence-Frühlings der Mittelmeerküste von dem Frühling in Nizza meint. Diese goldenen Knöpfchen, ganz süß riecht es, ganz lieblich. Das ist ein ganz wunderbarer Duft, den nimmt man auch tatsächlich in der Parfumindustrie her. Also in Grasse wurde das auch sehr angebaut. Deswegen ist das auch dieses wichtige Parfümzentrum. Zusammen mit Lavendel gibt es einen ganz, ganz besonderen Duft. Da ist der Lavendel nämlich nicht so krass medizinisch, sondern da wirkt das Ganze sehr lieblich. Und wenn man das ganz zart versprüht, dann kann man tatsächlich an einem grauen Spätwintertag den Eindruck kriegen, jetzt geht es mir dann gleich wieder besser. Also richtig, richtig schön. Und Blumen ist natürlich eine schöne Gestaltung der Faschingszeit, der Karnevalszeit, dass man ein bisschen merkt, jetzt gehen wir aus dem Winter raus und in dem südfranzösischen Raum ist ja tatsächlich auch schon der Frühling langsam eingekehrt.
Ich wollte gerade fragen, weil solche Massen an Blumen um diese Jahreszeit war jetzt bei uns eigentlich undenkbar. Also da, aus dem Anbau, nicht im Gewächshaus, aus dem offenen Freilandanbau.
Also da ist es ungewöhnlich und der Frühling kommt aber tatsächlich, der beginnt ja bei uns eigentlich von Südportugal kommend und schiebt sich dann über die Mittelmeerküste, über die französische bis zu uns. Und was das allererste Anzeichen des Frühlings ist, das ist bei uns die Mandelblüte. Und die Mandelblüte ist insbesondere da an der Weinstraße in der Pfalz zu finden. Das ist ja diese Mandelallee, die große. Und da wird jedes Jahr das Mandelblütenfest gefeiert. Und die haben auf Social Media auch Kanäle, wo sie immer zeigen, wie viel blüht jetzt schon. Und die ersten Blüten sind auch bei uns schon da. Also fängt jetzt langsam schon an. Also tatsächlich der Fasching, da kommt dann langsam Farbe ins Spiel. Und du hast zuerst gesagt, wo noch mehr Farbe ins Spiel kommt. Du hast, geteasert, gell? Der Sonntag hat auch, der Faschingssonntag hat auch einen Blumennamen. Der wird einfach Tulpensonntag genannt. Hintergrund ist vermutlich, dass jetzt dann die Haupterntezeit für die Tulpen anfängt und da viel Farbe ins Spiel kommt. Tulpensonntag, Faschingssonntag, Karnevalssonntag. Was ich als Kind immer am allerliebsten gemacht habe, das war am Faschingssonntag zum Fürstalmfasching aufgehen mit meinen Eltern und da verkleidet Skifahren. Das ist also der Hauptspaß überhaupt. Warst du auch drum als Kind?
Ja, natürlich. Das ist bei mir gleich ums Eck. Und ja, Fürstalmfasching ist einfach eine legendäre Veranstaltung.
Und da gibt es tatsächlich von meinen Eltern auch ganz, ganz süße Bilder aus den 50er Jahren, wo es verkleidet waren. Und also eine Riesengaudi. Und es ist aber heutzutage weitaus nicht mehr so groß wie früher. Das ist ja eine ganz interessante Entwicklung, die Fürstalmen, der Name kommt übrigens von Fürstalm, es war früher fürstlicher Besitz, die durchgemacht haben. Der Spitzingsee ist ja eine dieser ersten Skigegenden bei uns in Bayern gewesen überhaupt. Die Münchner Alpinisten, der Münchner Alpenverein hat da seine ersten Hütten gebaut, Albert Linkhütten und sowas, aber man hat immer von unten zu Fuß rauf gemessen. Die Bahn ist ja die erste Bahn erst gewesen, das sieht man immer noch, das Lifthäuserl, das alte Lifthaus da am Spitzingsattel, ist ja erst in die 60er Jahre gekommen. Vorher von unten, von der Bahnstation zu Fuß rauf. Und das war schon sehr, sehr beliebt und bevölkert vor dem Krieg. Und 1939, da hat man beim Fürstalmfasching 1274 Autos und 164 Motorräder und 50 Busse gezählt und es kamen noch Sonderzüge mit bis zu 10.000 Skifahrern an in Neuhaus, die dann alle zu Fuß dann aufgegangen sind. Da muss also Zuganger sein, wie nur was.
Ja.
Also toll. Und aber also so weit kenne ich es nicht, aber da muss wahnsinnig Zuganger sein. Was auch zum Faschingssonntag noch ist, man sollte vor allem in Franken hat man das gemacht, nüchtern vor Sonnenaufgang, ne, das wollen wir jetzt anbringen da am Faschingssonntag, Hirsebrei mit Blutwürsten essen, weil dann quält das Geld und man soll vor Fieber bewahrt sein. Eine schöne Möglichkeit. Und was man auch machen könnte, das wäre eine sehr gute Idee, wenn man gerade Lust drauf hat und man eine Tochter mit Sonntagskleider hat, wenn ein Mädchen einem Burschen gefallen will, dann soll sie am Faschingssonntag mit ihrer Mutter in Sonntagskleidern eine Tollkirschenwurzel ausgraben und an der Stelle von der Wurzel ein Brot, ein Salz in die Erde legen. Und auf dem Heimweg muss dann die Wurzel auf dem Haupt tragen und darf mit niemand streiten. Und dann wird sie erstens heiraten, und zwar denjenigen, den sie will, der viel Geld hat, und ihr Herz wird sie auch noch an den verlieren. Toll, kann man also unbedingt machen. Tollkirsche ist eine gute Idee, wenn man gerade nichts anderes zum Tor hat.
Wissen Sie, bei der Tollkirsche, dass ja die Frucht ist ja hochgiftig, die Wurzel auch, also sollte man jetzt
handschütteln. Die ganze Pflanze ist hochgiftig, selbstverständlich. Mhm. Der Witz also ist nur, die Pflanze muss man erst einmal finden. Jetzt. Ja. Man muss also wissen, wie die im Winter ausschaut. Man kennt sie zwar, wenn man weiß, was die Tollkirsche ist, dann kennt man sie, weil sie oben so einen Dreizack macht. Aber beim Auskommen, selbstverständlich, zieht man da am besten Handschuhe an, wobei sie nicht sofort so tödlich ist, wie es im Allgemeinen heißt. Das Problem an der Tollkirsche ist nämlich, dass sie der Geschmack dieser Früchte relativ gut ist. Normalerweise schmecken Giftpflanzen immer richtig reichlich, so bitter und scharf, und die Tollkirsche nicht. Und das verführt dazu, dass man mehr als eine isst, vor allem Kinder, und das ist dann natürlich sofort tödlich, einfach weil es gut schmeckt. Als andere sagt man Bad Food Divey, aber das ist eben die Gefahr dran, und deshalb wird die auch als so besonders gefährlich gebrandmarkt im weitesten Sinne, und weil sie tatsächlich immer schon als Hexenpflanze galt, als Verliebenspflanze. Und das liegt daran, dass man früher die Frauen sich die Tollkirsche ja in die Augen getropft haben, um ganz große Pupillen zu kriegen und jemanden direkt anschauen und damit bannen zu können, der Liebesbann, ne? Hexenbann. Und damit sind wir natürlich hier in einer richtig schwarz-magischen Ecke mit den bösen Hexen, wo das natürlich hervorragend mit der Wurzel dazu passt. Und von dem her allein ist es schon eine ganz furchtbare Pflanze. Machen wir lieber was Freundliches.
Schauen wir zum Fasching zurück.
Ja. Zum Fasching zurück. Es gibt an dem Faschingssonntag auch noch einen wichtigen Karnevalshöhepunkt. Das ist nämlich die Orangenschlacht von Ivrea. Das ist immer an dem letzten Faschingssonntag. Und da hat man sich tatsächlich mit Apfelsinen, mit Orangen beworfen. Das dauert so 3 Tage, dieses ganze Fest. Das kommt daher, dass eine junge Frau einmal einem Tyrannen ausgeliefert war. Dem hat sie aber dann den Kopf abgeschnitten und dem Volk gezeigt. Und dann ist es zu einem Aufstand gekommen, und die Bewohner der Stadt haben diese Feudalherren durch essbare Wurfgeschosse, eben diese Orangen, hier befreit. Ja, sehr praktisch. Und deswegen beschmeißt man sich mit Orangen. Und Orangen, das ist natürlich ein richtiger Farbtupfer, gell? Also gerade um diese kalte Jahreszeit. Weißt du eigentlich, was Orangen im Februar auf dem Wendelsteingipfel machen?
Ach, das, jetzt kommt wieder ein Witz.
Sie frieren.
Bei uns geht es heute um Pflanzen im Fasching. Und jetzt waren wir schon beim, wie hat er geheißen, der Nelken Samstag. Jetzt ist der Pumuckl unterwegs. Der Nelkensamstag und der Tulpensonntag. Und jetzt schauen wir auf den bekanntesten, der ist natürlich auch bei uns ganz bekannt, und das ist der Rosenmontag.
Der Rosenmontag, so, und weil wir jetzt schon so gut eingestiegen sind, habe ich noch einen Witz. Sagt die Rose zur Vase, das ist jetzt aber nur ein vorübergehender Zustand.
Also heute ist es ja wirklich.
Der Rosenmontag, ja. Man verzeiht uns unsere Faschingslaune. Man kann auch sagen, wir hatten nur Kaffee, das müssen wir jetzt wirklich sagen.
Ja.
Wir hatten nur Kaffee rein mit Milch. Der Rosenmontag. Der Rosenmontag, der Name kommt daher. Wir haben ja zuerst schon gesagt, das Rheinland war von Frankreich besetzt, und tatsächlich der Napoleon, der hat in Rheinland alles Faschingstreiben rigoros unterbunden, weil das einfach der Keim war für Aufstände. Und der Karneval sollte eben nach dem Wiener Kongress 1815 wieder reformiert werden. Und dazu hat sich 1823 in Köln so ein Festkomitee gebildet. Und die haben ihre jährliche Hauptversammlung auf den Tag nach dem Sonntag Letare festgelegt. Und dieser Sonntag Letare, den haben wir früher auch Rosensonntag genannt, weil der Papst an dem Tag eine goldene Rose gesegnet hat und irgendeine verdiente Persönlichkeit überreicht hat. Und nach dem jährlichen Sitzungstermin hat man oder hat man das Komitee eben auch Rosenmontagsgesellschaft genannt, was sich dann auf den Faschingsmontag übertragen hat.
Sehr interessant.
Also der Feiertag überhaupt mit vielen, vielen Rosen. Ich mag Rosen eigentlich wahnsinnig gern, allerdings die Edelrosen, das sind meistens Rosen, die weder duften noch besonders schön sind, dafür ganz viel gespritzt sind. Ich kriege tatsächlich einen Ausschlag, ich kann die nicht anlangen, ich bin eigentlich kein Allergiker, aber auf manche Rosen, wenn ich die anlange, kriege ich tatsächlich sofort einen Hautausschlag. Das heißt, die sind also wahnsinnig gespritzt und wenn man überlegt, es würden 2004, neuere Zahlen gibt es interessanterweise nicht, oder ich habe auch keine gefunden. Es wurden 2004 977 Millionen Rosen als Schnittblumen nach Deutschland importiert. Und davon die Hauptsache aus Kenia, Tansania, wo man auf die Arbeitsbedingungen der Leute, die da mit diesen Rosen zu tun haben, überhaupt nicht schaut. Und deshalb bin ich eigentlich dazu übergegangen, vor allem von unseren heimischen Gärtnern Rosen dann zu kaufen, wenn Rosenzeit ist. Das finde ich angenehmer.
Ja, du hast vorher gesagt, die Edelrose. Was ist mit der Edelrose gemeint? Sind das die Rosen, die man heute beim Floristen kauft? Oder
das, das sind diese Rosen, die meistens nicht duften, die besonders schön ausschauen, die man im Fachhandel hat. Die sind Züchtungen, Remontant-Rosen, Rosa, Indica, also verschiedene Züchtungen, die eigentlich erst im 20. Jahrhundert aufgekommen sind. Natürlich mit verschiedenen Wildrosen als Grundlagen, aber eben welche mit besonders langen Stielen, mit einer klaren Blüte obendran. Das hat nichts mit diesen schönen englischen Duftrosen zu tun, den heimischen Wildrosen, die auch ganz verschieden duften, von zitronig über zimtig. Das sind einfach Rosen, die schön ausschauen sollen und mehr ist nicht dahinter, außer, ja, wie ich befürchte, viel Gift. Und ich finde das irgendwie ein Statement, dass ich das nicht mag, weil ich es traurig finde. Was ich dann lieber mag, sind Blumen, die ich wirklich verwenden kann. Und eine meiner Lieblingsfaschingsblumen ist das Usambara-Veilchen. Ja, weil mit dem Usambara-Veilchen, da kann man nämlich tatsächlich richtig schöner Schminke machen. Ich habe einmal, als junge Mutter hatte ich einen Ratgeber, was man alles natürlich machen kann. Und da stand, dass man mit Kurkuma, das ist so ein gelbes Gewürz, was dem Curry sehr gelbe Farbe gibt, dass man da eine sehr schöne Faschingsschminke machen kann. Das tut man in Tonerde einrühren, ein paar Tropfen Glycerin dazu, dass es schön verteilen lässt. Und da habe ich dann aus meinem Louis einen ganz tollen Tiger gemacht mit Kajal dazu für die schwarzen Sachen. Aha. Er war ungefähr 5 Wochen lang ein Tiger, weil dieses Kurkuma von der Haut nicht mehr weggegangen ist. Er fand es sehr lustig. Wir haben es alle überlebt, den kleinen Tiger, ist auch gepasst. Aber ich werde das nicht mehr tun. Was besser ist, das sind Usambara-Veilchenblüten, also dieser typische Staubfänger, den man am Fensterbrett stehen hat. Tatsächlich, die Blüten färben sehr schön und das lässt sich auch dann irgendwann wieder abwischen. Also eine ganz feine Faschingsschminke. Und das Usambara-Veilchen ist eine hochinteressante Hauspflanze. Aber wenn man sagt, das ist ein Staubfänger, das fängt wirklich den Staub. Und vor allem führt es dazu, wenn man mehr Usambara-Veilchen auf einem Fensterbett in einem kleineren Zimmer hat, dass es alles nicht mehr so hallt. Das ist wie ein Schalldämpfer eigentlich durch diese Blätter. Man muss ein bisschen aufpassen, sind von der Pflege her, sie müssen auch im Sommer schattiert stehen und die Blätter müssen immer am Topfrand aufliegen, das Herz darf nicht mit Erde bedeckt werden. Und also ich habe ja mit meinem Usambara-Veilchen ausgemacht, dass es nur einmal im Monat gieße. Es ist drauf eingegangen. Okay, gut. Jetzt gehen wir lieber wieder weiter. Jetzt haben wir uns geschminkt, abschminken. Ja, ja.
Es wäre schon sinnvoll, das Abschminken, weil wenn ich an den Kurkuma denke, dann hat euer Bruder ja fast die ganze Fastenzeit die Schminke noch im Gesicht gehabt.
Ja, bis Ostern eigentlich. Ja, also das kann einem passieren, als ambitionierte Mutter, die alles richtig machen möchte. Da hätte aber auch mein schönes Abschminkmittel überhaupt nichts funktioniert. Also ich habe ja rumgeschrubbelt und grubbelt an dem Gesicht, bis ich ein bisschen ausgeschaut habe, wie ein Marienkäfer, weil das Schwarze war auch noch dran. Nein, wir haben es dann mit dem Tiger belassen. Aber was man als natürliches Abschminkmittel machen kann. Das ist ein Tee, ein Aufguss mit dem persischen Ehrenpreis. Und das ist eine Pflanze, die finden wir jetzt draußen in die Wiesen. Das sind kleine weiß-blaue Blütchen, das heißt auch Männertreu. Nennt man deshalb so, weil wenn man es pflückt, dann fallen sofort die Blütenblätter ab. Die ist so treu wie die Treue der Männer. Bös, gell? Heiß auf jeden Fall. Aber der Ehrenpreis, das ist eine Pflanze, die wirkt juckreizmildernd, das regeneriert das Hautgewebe. Aha. Und deswegen kann man das, hat ein bisschen Saponine drin und deswegen kann man es sehr schön zum Abschminken nehmen. Der Faschingsdienstag.
Auf den schauen wir jetzt gleich. Jetzt spielen wir zuerst die Musik. Jetzt haben wir gerade Post gekriegt und zwar von Frank Armin Tempel aus Mittelfranken. Der hat uns jetzt etliche Pflanzenwitze zusammengestellt. Jetzt bin ich mal an der Reihe. Ich lese jetzt ein paar Witze von Herrn Tempel vor. Zum Beispiel, was macht ein Mathematiker im Garten?
Das weiß ich nicht.
Wurzeln ziehen.
Gut.
Und wie nennt man gesellige Hülsenfrüchte?
Bohnen.
Kontaktlinsen. Das ist, habe die Ehre, am Donnerstag und wir sind im Faschingswochenende thematisch mittendrin. Es geht um Pflanzen im Fasching. Jetzt sind wir schon fast durch. Das, was uns noch fehlt, ist der Faschingsdienstag und auch der hat einen Pflanzennamen.
Der Veilchendienstag wird der auch genannt, was eigentlich gar nicht passt, weil Veilchen, Demut, Bescheidenheit, na, das ist tatsächlich eine Begrifflichkeit, die anmahnt, dass jetzt dann die lustige Zeit zu Ende ist, die Fastenzeit kommt, wo Lilla ja die Farbe ist, die vorherrscht. Der Faschingsdienstag, das ist na, der wildeste Tag vom Fasching. Da herrscht Narrenrecht und da treiben die Fastnachtslümmel und die Perchten kommen manchmal noch, die treiben alle ihr Unwesen und um Mitternacht wird dann die Fastnacht begraben. Manchmal gibt es Strohpuppen. Ich kenne es bei uns noch aus dem Starnberger Raum, dass tatsächlich ein Sarg aus dem Saal getragen worden ist. Das war ganz schön wild. Interessanterweise, es gibt auch Wetterregeln dazu. Schneit an Faschingsdienstag, schneit Zwetschgen. Mhm. Also muss man aufpassen, ob es vielleicht schneit und dann wäre das praktisch. Und außerdem soll man am Faschingsdienstag wiederum Hirsebrei essen und zwar mit den Fingern ohne Löffel. Dann wird man im kommenden Sommer nicht vom Mücken gestochen. Mhm. Das könnt ihr tatsächlich einmal ausprobieren. Wo man natürlich unbedingt in München hingehen muss, eine Pflichtveranstaltung, sind die Marktfrauen. Mhm. Die Marktfrauen, die dann tanzen. Eigentlich seit so etwa 100 Jahren machen sie das erst. Sie haben damit begonnen zum Tanzen, um ihr ja, schlechtes Image aufzupolieren, dass sie eben keine grantigen Marktweiber sind. Ich finde es nett und das ist schon recht professionell geworden. Und der Geheimtipp ist es jetzt heutzutage auch nicht mehr, aber ich finde es ein total spannendes, schönes Ereignis. Auch ein sehr, sehr schönes Ereignis, das ich einmal nur gesehen habe, das ist das Grand Feu d'Hiver. Das ist im französischen Jura immer ein Karnevalsfeuer. Das ist wieder einer dieser brauchtumsverscheuche Veranstaltungen. Mit einfach der Dunkelheit werden einfach die Feuer entzündet. Und da gehört aber ganz unbedingt dazu, die Frauen und die Mädel, die aus dem Dorf sind, die haben in die Haare Schlüsselblumenblüten. Also da blühen eben die Schlüsselblumen schon. Und zwar haben sie 3 Blüten, wenn sie unverheiratet sind und 5, wenn sie verheiratet sind. Also wirklich sehr, sehr schön, diese Schlüsselblumen. Aha. Und die Primeln, Primula, die erste, die jetzt eben schon wachsen, die sind tatsächlich auch Pflanzen, die den Frühling, den kommenden, symbolisieren, die ein bisschen selber ausschauen wie die zarte Frühlingssonne. Und meine Lieblingsprimel, die ich aber natürlich nie so hinbekomme, wie sie eigentlich sein soll, das ist die Karnevalsprimel. Die Karnevalsprimel, die wächst so in Mittelmeerraum, Griechenland bis Kaukasus. Und die macht was ganz Spannendes. Die wächst also unten von der Meereshöhe bis 1000 Meter auf und ihre Blütenfarbe, die hängt mit der Höhe zusammen. Also je höher die Pflanze steigt, umso heller wird es. Die ist unten am Meer noch total lila und wenn man es aufpflanzt, auf 1000 Meter ist weiß. Ich habe es bei mir einmal daheim gehabt, die hat so ein zart lila gekriegt, hat sich überhaupt nicht verändert, immer noch eine sehr schöne Primel, aber sie verändert sich nicht. Aber wenn man da durchgeht, sieht man richtig, wie die ihre Farbe nach Höhe verändert.
Ach, faszinierend.
Also eine echte Faschingspflanze.
Du hast vorher von diesem Feuerbrauchtum gesprochen, von diesem Feuerbrauch. Und den gibt es ja bei uns in Bayern auch. Es gibt zum Beispiel im Spessart, Übergang vom Spessart zur Rhön, im Sinngrund, da war ich sogar mit dort, gibt es das Feuerrädchen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist eine riesige Reisigwalze, die dann da anzünden wird im Fasching und über einen Hang herunterrollt mitten in der Nacht. Also unglaublich beeindruckend. Und es gibt ja bei uns die Funkensonntage oder dieses... wie heißt denn das genau?
Im Alemannischen? Funkenfeuer,
genau.
Das kommt aber erst in der Fastenzeit, ist immer dann der Sonntag nach der Faschingszeit, der Fastenzeit. Aha. So, wo Feuerräder die Berge hinuntergerollt werden, wo man die Funkenfeuer entzündet, wo die Winterhex verbrennt wird, was man heutzutage tatsächlich nicht mehr macht, was ich jetzt als Kräuterfrau ganz positiv finde, weil ich fühle mich da immer sehr persönlich betroffen davon. Gell?
Was, wenn Hexen verbrennt werden?
Ja, irgendwie schon. Ich weiß auch nicht, warum. Der Funkensonntag, Scheibensonntag wird er auch genannt, aber der ist bei uns tatsächlich erst immer ein bisschen später. Aber die Symbolik ist die gleiche, dieses wunderschöne, große Sonnenrad, das irgendwo runterrennt. Ja, und da merkt man, langsam wird es dann auch schon wieder Frühling.
Ja, sehr schön. Wie immer, wenn du bei uns zu Gast bist,
liebe Astrid. Auf.
Gut, wir haben ja noch nie so viel gelacht in der Sendung. Also, ja, ich hoffe, es stört keinen. Es ist bald 11:45 und wie immer, wenn du bei uns zu Gast bist, schauen wir auf den heutigen Tag. Wir schauen in den Heiligen Kalender. Heute ist der 5. Februar und damit der Tag der Heiligen Agathe.
Ja, und das ist ein sehr spannender Tag. Eigentlich freue ich mich immer drauf, weil der Tag der Heiligen Agathe, der ist oftmals reich an Schnee. Das stimmt jetzt heuer leider überhaupt gar nicht. Mhm. Aber was anderes stimmt tatsächlich, was man sich, finde ich, immer merken kann: Agathensonne hat weder Kraft noch Wonne. Und das stimmt, es scheint gerade Sonne, aber die ist weder warm noch sonst irgendwas. Ende Januar gibt es so warme Föhntage, die können wirklich angenehm sein, dass man draußen sitzt und einen Kaffee auf der Terrasse gelernt, trinkt. Aber das geht halt nicht, das ist wirklich kalt. Also finde ich ganz, ganz spannend, diese Agathentage. Und bei uns gibt es nicht viele Überlieferungen zur Agathe dazu. Das ist ja eine Heilige aus Catania in Sizilien, wo Prozessionen gemacht werden als Patronin gegen Feuer, Vulkanausbrüche, Erdbeben. Dieses Meer, wo man sich sehr verehrt ist, auch in Südfrankreich. Das finde ich immer so spannend, weil in Frankreich gibt es ganz viele Überlieferungen zu Heilige, zu Tagesheilige in Verbindung mit der Natur und mit Pflanzen. Und da sagt man zum Beispiel, geh zu deiner Rebe, zu St. Agathe, und wenn nicht zum Arbeiten, dann wenigstens zum Brotzeit machen. Also praktischer Hintergrund. Und tatsächlich kontrolliert man da das erste Mal, ob die Rebstöcke Frostschäden dazu abgerückt haben. Dann gibt es die Überlieferung, pour la Sainte Agathe chante l'alouette, also zu Agathe singt die Lerche, jetzt kommen die ersten Vögel wieder. Stimmt auch. Halt, früher hat es nämlich schon ganz schön gezwitschert bei mir im Garten. Ob es jetzt Lerchen waren, bin ich mir nicht sicher, aber es hat wirklich schön gezwitschert. Und dann gibt es noch die Überlieferung, wenn du deine Lauchpflänzchen bei Agathe säst, bekommst du für jeden einen vierfachen Ertrag. Also frühe Aussaat für starke Pflanzen. Den Lauch, den Porre, den Winterlauch, den, wenn man jetzt schon ansät, dann kann man ihn relativ schnell ernten. Das ist eigentlich eine Pflanze, die fast das ganze Jahr über da ist. Wenn man die jetzt ansät, kommt es in wenigen Wochen schon ein kleines Lauchpflänzchen, das man recht bald verspeisen kann. Und die vom Herbst sind aber auch noch da. Mhm. Die haben eine ganz große Frosthärte, die kann man im Winter auf die Felder lassen. Vor 4000 Jahren hat man die schon gegessen, den Lauch, den Porree. Und ich mag ihn tatsächlich als Wintergemüse auch richtig gern.
Ja, man hat halt im Winter auch was Frisches aus dem Garten. Das ist das Schöne
eigentlich. Auch was frisch. Das ist auch etwas, was ich immer mehr schaue, dass ich eigentlich in unseren Speiseplan reinkriege, die Sachen, die bei uns im Winter wachsen, eben wie ein Grünkohl, wie der Rosenkohl, wie der Porree, der Lauch, wie der Feldsalat. Sachen, regionale Sachen, die bei uns wachsen, da brauche ich keine tropischen Früchte, die sind auch gut und macht einem mal erfreut. Mhm. Aber als Hauptnahrungsmittel einfach schauen, dass wir die aus heimischem Bedarf haben, was jetzt gerade wächst, und das vertragen wir am besten.
Mhm. Ist der Lauch eigentlich gesund?
Der Lauch ist tatsächlich sehr gesund. Der ist schleimlösend und entzündungshemmend, gerade im Magen. Also wenn man einen schlechten, schwierige Verdauung hat oder schlechte Verdauung hat, sollte man Lauch essen, allerdings gekocht, weil sonst kann er aufgrund den Fasern den Magen wieder belasten. Deswegen gilt er auch bei der Hildegard als Küchengift, weil roh gegessen verträgt man oft nicht so gut. Was aber geht, wenn man sagt, ich mag das verkocht nicht so gern, dass man ihn ganz, ganz fein und klein schneidet und dann bisschen, mit ein bisschen Zitrone anmacht, wie ein Salat als Rohkost, das schmeckt auch gut, aber richtig fein aufgeschnitten.
Mhm. Man kommt aufs Butterbrot.
Da schmeckt er auch recht gut, da schmeckt er auch recht gut. Und da schmeckt er, finde ich, am allerbesten, wenn man so ein bisschen Kastaniensalz drüber tut. Also Edelkastanien mit Salz aufgerieben und das dann damit gewürzt auf einem Butterbrot, das hat schon einen richtig, richtig guten Geschmack.
Jetzt kriegen wir gleich Hunger. Es geht ja schon wieder Zeit, es geht auf Mittag zu. Kurz, ja, gerade war es 11:45 für eine Minute oder 2 Minuten. Jetzt schauen wir noch, wann du wieder zu uns kommst, liebe Astrid.
Am 12. März komme ich wieder. Dann aber wieder gewohnt, seriös, mit ganz praktischem Pflanzenwissen.
Vielen Dank, dass du gekommen bist. Danke für die vielen spannenden Dinge, interessanten Dinge, die du uns erzählt hast. Bis dann.
Bis zum nächsten Mal und ich sage Dankeschön.